Kapitel 1. Meine Suche nach etwas, für das es sich zu leben lohnt. Mein Vater war ein Evangelist. Als ich ein kleiner Junge war, boten sich für meine Mutter, meine Schwester und mich manche Gelegenheiten, ihn auf seinen Reisen zu begleiten und ihn predigen zu hören. Ich zitterte jedes Mal, wenn ich meinem Vater beim Predigen zuhörte. Trotz des vorhersehbaren Humors am Beginn einer Predigt empfand ich das Ganze als absolut ernst. Seine Augen hatten einen bestimmten Blick und seine Lippen strafften sich, wenn die Flut von Bibeltexten gegen Ende einer Predigt schließlich in der praktischen Anwendung ihren Höhepunkt erreichte. »Ich habe es verschwendet! Ich habe es verschwendet!« Er drang ernsthaft auf seine Zuhörer ein. Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, frisch Verheiratete, Menschen mittleren und hohen Alters. Er trieb sowohl die Warnungen als auch die Einladungen Christi in das Herz jedes Einzelnen. Er hatte unzählige Geschichten für jede Altersgruppe. Geschichten von wunderbaren Bekehrungen sowie Geschichten von Menschen, die den Glauben ablehnten und dann auf tragische Weise ums Leben kamen. Nur selten konnte er sie ohne Tränen in den Augen erzählen. Das Zeugnis eines Mannes, der sich im hohen Alter bekehrte, gehörte für mich als Junge zu den fesselndsten Geschichten meines Vaters. Jahrzehntelang hatte eine Gemeinde für diesen Mann gebetet. Dennoch blieb sein Herz hart und unempfänglich für das Evangelium. Aus irgendeinem Grund kam er jedoch eines Tages zu einer Veranstaltung, bei der mein Vater predigte. Am Ende der Evangelisation ging er zum großen Erstaunen aller zu meinem Vater und reichte ihm die Hand. Sie setzten sich zusammen in die erste Reihe und sprachen miteinander, während die Leute heimgingen. Gott öffnete an jenem Abend das Herz dieses Mannes für das Evangelium. Er wurde von seinen Sünden errettet und bekam ewiges Leben. Doch das konnte sein Schluchzen nicht aufhalten, und als die Tränen über sein faltiges Gesicht liefen, sagte er: »Ich habe es verschwendet! Ich habe es verschwendet!« Es machte einen tiefen Eindruck auf mich, als mein Vater diese Worte unter Tränen wiederholte. Die Geschichte dieses alten Mannes, der weinte, weil er sein Leben verschwendet hatte, ergriff mich mehr als alle Berichte von jungen Leuten, die bei Autounfällen umkamen, bevor sie sich bekehrten. In diesen jungen Jahren weckte Gott die Furcht und das Anliegen in mir, mein Leben nicht zu verschwenden. Für mich war es eine schreckliche Vorstellung, als alter Mann einmal unter Tränen sagen zu müssen: »Ich habe es verschwendet. Ein Leben nur, und das wird schnell vergehen.« Eine weitere treibende Kraft in meinem jungen Leben, zunächst noch schwach, aber mit der Zeit immer stärker, waren die Worte, die über der Spüle in unserer Küche hingen. Wir zogen in dieses Haus ein, als ich 6 Jahre alt war. Ich schätze, ich habe 12 Jahre lang fast täglich auf dieses Bild geschaut, bis ich mit 18 Jahren für das Studium von zu Hause auszog. Es war ein einfaches Stück Glas, auf der Rückseite schwarz angestrichen, mit einer grauen Kette als Rahmen und zum Aufhängen. Auf der Vorderseite standen in weißer, altenglischer Schrift die Worte: »Ein Leben nur, und das wird schnell vergehen. Nur was für Gott wir getan, wird bestehen.« Links neben diesen Worten war ein grüner Hügel gemalt mit 2 Bäumen und einem braunen Pfad, der hinter dem Hügel verschwand. Als kleiner Junge und später als pickliger Teenager schaute ich sowohl mit Sehnsucht als auch mit Sorge auf diesen braunen Pfad, mein Leben, und fragte mich, was sich wohl auf der anderen Seite des Hügels befand. Die Botschaft war klar: Wir haben nur ein Leben, das ist alles, nur eine Chance. Und der bleibende Maßstab für dieses Leben ist Jesus Christus. Dieses Schild hing später jahrelang an der Wand neben unserer Eingangstür. Ich sah es jedes Mal, wenn ich das Haus verließ. Wie genau würde es aussehen, mein Leben zu verschwenden? Das war eine brennende Frage. Oder positiv ausgedrückt: Was bedeutet es, richtig zu leben? Das Leben nicht zu verschwenden, sondern... Wie dieser Satz weitergehen muss, war die Frage. Ich wusste nicht einmal, wie ich diese Frage in Worte fassen sollte, geschweige denn, wie die Antwort darauf lauten könnte. Was war das Gegenteil von einem verschwendeten Leben? Im Beruf Erfolg zu haben? Glücklich und zufrieden zu sein? Etwas Großes zu leisten? Erfüllung zu finden? So vielen Menschen wie möglich zu helfen? Christus von ganzem Herzen zu dienen? Gott in allem, was ich tue, zu verherrlichen? Oder gab es ein übergeordnetes Ziel, das all diese Träume einschließen würde? Die verlorenen Jahre. Ich hatte mit der Zeit vergessen, wie wichtig diese Frage damals für mich war. Mir wurde das erst wieder bewusst, als ich meine Aufzeichnungen aus diesen Jahren durchblätterte. Kurz bevor ich South Carolina 1964 verließ, veröffentlichte die Wade Hampton High School eine kleine Literaturzeitschrift mit Gedichten und Geschichten. Im hinteren Teil befand sich ein Beitrag von Johnny Piper. Ich werde dir das gesamte Gedicht ersparen, denn es war alles andere als gelungen. Jane, die Redakteurin, hatte dabei großes Erbarmen mit mir. Was mir heute noch wichtig ist, sind allein der Titel und die ersten vier Zeilen. Das Gedicht hieß »Die verlorenen Jahre«. Direkt neben dem Gedicht war die Zeichnung eines alten Mannes in einem Schaukelstuhl abgebildet. Das Gedicht fing so an. »Lange suchte ich nach dem Sinn des Lebens. Als Junge war meine Suche danach vergebens. Jetzt, da meine letzten Jahre zerrinnen, muss meine Suche erneut beginnen. In den Jahrzehnten, die seit der Verfassung dieses Gedichtes vergingen, konnte ich den furchtbaren Refrain immer wieder hören. Ich habe es verschwendet. Ich habe es verschwendet. Ich entwickelte damals eine Leidenschaft dafür, dem Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen. Die ethische Frage, ob dies oder jenes erlaubt ist, verblasste im Vergleich zu der Frage, was ist die Hauptsache, die Essenz des Lebens? Den Gedanken, mein Leben anhand der Frage, was ist gerade noch erlaubt, auszurichten, fand ich abstoßend. Ich wollte kein Leben, das nur die Mindestanforderungen erfüllt. Ich wollte nicht in der Peripherie des Lebens umherstreifen. Stattdessen wollte ich das Wesentliche im Leben verstehen und mit aller Kraft auf dieses Zentrum zusteuern. Existenzialismus war die Luft, die wir einatmeten. Meine Leidenschaft dafür, das Wesentliche nicht zu verpassen und das Leben nicht zu verschwenden, wurde während meines Studiums noch stärker, in den stürmischen späten 60ern. Dafür gab es tiefere Gründe, die nicht nur mit dem gewöhnlichen Durcheinander eines Heranwachsenden erklärbar waren. Das Wesentliche wurde nahezu überall angegriffen, denn Existenzialismus war die Luft, die wir einatmeten. Und Existenzialismus bedeutete Existenz vor Essenz. Damit ist gemeint, dass man zuerst existiert und erst durch das Existieren dann seine eigene Essenz schafft. Man erschafft das Wesentliche, die Essenz oder den Lebenssinn für sich selbst, indem man sich aussucht, wer man sein möchte. Außerhalb von uns selbst gibt es nichts Sinnvolles, an dem wir unser Leben ausrichten können und wonach es sich zu streben lohnt. Nenne es Sinn oder Zweck, es existiert nicht, solange du es durch deine Existenz nicht selbst schaffst. Wenn du jetzt deine Stirn runzelst und denkst, das klingt nach einer Beschreibung dessen, was wir heute Postmoderne nennen, hast du recht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, nur neue Namen für bereits bekannte Dinge. Ich erinnere mich, in einem dunklen Theater zu sitzen und mir das schauspielerische Ergebnis des Existenzialismus anzuschauen. Das sogenannte Theater des Absurden. Das Stück war Samuel Becketts Warten auf Godot. Wladimir und Estragon treffen sich unter einem Baum und unterhalten sich, während sie auf Godot warten. Dieser kommt jedoch nicht. Gegen Ende des Stücks teilt ihnen ein Junge mit, dass Godot auch nie kommen wird. Also entschließen sie sich zu gehen, tun es aber nicht. Sie bewegen sich nicht von der Stelle. Der Vorhang fällt. Und Godot kommt nicht. So sah Beckett Menschen wie mich. Sie warten und suchen und hoffen, die Essenz der Dinge zu finden, anstatt einfach aus ihrer freien und grenzenlosen Existenz ihre eigene Essenz zu erschaffen. Du gehst nirgendwo hin. So deutet Beckett in seinem Theaterstück an, wenn du nach dem Wesentlichen, nach der Hauptsache, nach der Essenz suchst. Der Nirgendwo-Mann. Im Dezember 1965 veröffentlichten die Beatles ihr Album Rubber Soul und besangen den Existenzialismus mit einer für meine Generation überwältigenden Überzeugungskraft. In John Lennons Nowhere Man wird es wahrscheinlich am deutlichsten. Er ist ein echter Nirgendwo-Mann. Sitzt in seinem Nirgendwo-Land und macht all seine Nirgendwo-Pläne für niemanden. Er hat keinen Standpunkt und weiß nicht, wo er hingeht. Ist er nicht ein wenig wie du und ich? Es war eine aufregende Zeit, besonders für Studenten. Zum Glück schwieg Gott in dieser Zeit nicht. Nicht jeder ließ sich vom Absurden und von der Verlockung heroischer Lehre verführen. Nicht jeder kam den Aufforderungen von Albert Camus oder Jean-Paul Sartre nach. Selbst Menschen, die nicht in der Wahrheit verwurzelt waren, wussten, dass es mehr geben musste. Etwas, das außerhalb von uns lag und größer und wertvoller war als das, was wir im Spiegel sahen. Die Antwort weiß allein der Wind. Bob Dylan schrieb Songs mit versteckten Hoffnungsbotschaften, die in der Musikszene genau deshalb einschlugen, weil sie eine Realität andeuteten, die uns nicht ewig warten lässt. Die Dinge würden sich ändern. Früher oder später würden die Langsamen schnell und die Ersten Letzte werden. Und das nicht, weil wir die existenziellen Herren unseres absurden Schicksals sind. Es würde einfach geschehen. Das beschrieb er im Lied »The Times They Are A-Changin'«. Die Grenzlinie ist gezogen, der Fluch gesprochen. Der Langsame heute wird später schneller sein, so wie die Gegenwart heute später Vergangenheit sein wird. Die Reihenfolge verändert sich schnell und der Erste heute ist später der Letzte, denn die Zeiten ändern sich. Die Existenzialisten muss es geärgert haben, als sie Dylan hörten. Vielleicht, ohne es zu wissen, fegt er ihren Alles-ist-machbar-Relativismus mit der kühnen Wiederholung der Worte die Antwort in seinem Superhit Blowin' in the Wind weg. Wie oft blickt ein Mensch zum Himmel empor, bis er ihn auch wirklich sehen kann? Und wie viele Ohren braucht denn ein Mensch, bis er die anderen schreien hört? Welch großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Wie oft kann ein Mensch zum Himmel aufblicken, ohne ihn auch wirklich zu sehen? Dort oben gibt es einen Himmel. Du kannst tausendmal nach oben schauen und behaupten, dass du ihn nicht siehst. Das hat jedoch absolut keine Auswirkung auf seine objektive Existenz. Der Himmel ist trotzdem da. Und eines Tages wirst du ihn sehen. Wie oft musst du nach oben schauen, bis du ihn siehst? Darauf gibt es eine Antwort. Die Antwort, mein Freund, kannst du nicht selber erfinden oder erschaffen. Sie steht bereits fest. Sie liegt außerhalb von dir selbst. Sie ist real, objektiv und eindeutig. Eines Tages wirst du sie erkennen. Du erfindest sie nicht. Du bestimmst sie nicht. Sie kommt zu dir und früher oder später akzeptierst du sie oder wirst von ihr in die Knie gezwungen. Das hörte ich aus Dylans Song heraus und alles in mir sagte, ja, es gibt sie, die Antwort. Und sie zu verpassen, würde ein verschwendetes Leben bedeuten. Würde ich diese Antwort hingegen finden, so hätte ich eine Antwort auf alle meine Fragen. Der kleine braune Pfad über dem grünen Hügel, der auf dem Bild in unserer Küche gemalt war, bahnte sich in den 60ern seinen Weg durch die süßen Fallen intellektueller Torheit. Wie mutig schien meine Generation, als sie vom Pfad abwich und mit ihrem Fuß in die Falle trat. Einige prahlten sogar, ich habe den Weg der Freiheit gewählt und meine eigene Existenz geschaffen. Ich habe die alten Gesetze abgeschüttelt und alles hinter mir gelassen. Der Mann mit langem Haar und Kniebundhosen. Gott stellte mir in seiner Gnade unübersehbare Warnschilder in den Weg. Im Herbst 1965 hielt Francis Schaeffer einige Vorlesungen am Wheaton College, die später in seinem Buch »The God Who Is There«, Deutsch »Der Gott, der dort draußen ist«, zusammengefasst wurden. Der englische Titel spiegelt die Einfachheit dieser These wider. Gott ist dort draußen. Nicht hier drinnen geschaffen und geformt von meinen eigenen Wünschen. Nein, Gott ist dort draußen. Er existiert objektiv. Er ist die absolute Realität. Alles Reale ist von Gott abhängig. Außer der Schöpfung und dem Schöpfer gibt es nichts weiter, und die Schöpfung erhält ihren Sinn und ihren Zweck von Gott. Das war ein sehr deutlicher Wegweiser. Bleibe auf dem Weg der objektiven Wahrheit. So verhinderst du, dass du umsonst lebst. Bleibe auf dem Weg, auf dem sich schon dein Vater, der Evangelist, schon befand. Vergiss das Schild über der Spüle in der Küche nicht. Das war die gewichtige intellektuelle Bestätigung dafür, dass das Leben in den Steppen des Existenzialismus vergeudet wäre. Bleibe auf dem Weg. Es gibt eine Wahrheit. Alles hat einen Sinn und einen Zweck. Suche weiter. Du wirst diesen Weg finden. Man sollte sich wohl nicht darüber beklagen, dass man die Studienjahre damit zubringt, das Offensichtliche zu lernen, dass es Wahrheit, objektives Sein und objektive Werte gibt. Es ist, als würde ein Fisch zur Schule gehen, um zu lernen, dass es Wasser gibt, oder ein Vogel, dass es Luft gibt, oder ein Wurm, dass es Erde gibt. Es scheint, als wäre dies in den letzten 200 Jahren jedoch zum Hauptinhalt einer guten Ausbildung geworden. Umgekehrt ist das Gegenteil dieser Art von Ausbildung das Wesen einer schlechten Bildung. Also beklage ich mich nicht über die Jahre, in denen ich das Offensichtliche lernte. Der Mann, der mich das Sehen lehrte. Ich danke Gott für Professoren und Autoren, die sich mit ihrer ganzen Energie dafür einsetzten, die Existenz von Bäumen und Wasser, von Seelen und Liebe sowie von Gott glaubhaft zu belegen. C.S. Lewis, der in Oxford Englisch unterrichtete und 1963 am selben Tag wie John F. Kennedy starb, erschien 1964 am Horizont meines kleinen braunen Pfades mit einer solchen Leuchtkraft, dass ich seine Wirkung auf mein Leben kaum überbewerten kann. In meinem ersten Studienjahr machte mich jemand auf sein Buch »Pardon, ich bin Christ« aufmerksam. In den nächsten 5 oder 6 Jahren hatte ich fast immer eines seiner Bücher zur Hand. Ich glaube, ohne seinen Einfluss hätte ich mein Leben nicht mit so viel Freude und Eifer gelebt. Dafür gibt es mehrere Gründe. Lewis öffnete mir die Augen für chronischen Snobismus. Das heißt, er hat mir gezeigt, dass Neuheit keine Tugend und Altes kein Laster ist. Wahrheit, Schönheit und Güte werden nicht von der Zeit definiert, in der sie existieren. Etwas ist nicht weniger wert, nur weil es alt ist, und nichts ist wertvoll, nur weil es modern ist. Das hat mich von der Tyrannei des Neuen befreit, sodass ich alte Weisheiten erschließen konnte. Noch heute beziehe ich einen Großteil meiner Seelennahrung aus vergangenen Jahrhunderten. Ich danke Gott, dass Lewis mir das Offensichtliche so überzeugend nahegelegt hat. Er lieferte mir den Beweis, dass strikte, präzise und scharfsinnige Logik kein Widerspruch zu tiefen, bewegenden Gefühlen und lebendiger, reger, ja sogar verspielter Vorstellungskraft ist. Er war ein romantischer Rationalist. Er verband Dinge miteinander, von denen heute fast jeder meint, sie würden einander ausschließen. Rationalismus und Lyrik, kühle Logik und warme Gefühle, disziplinierte Prosa und freie Fantasie. Indem er diese alten Klischeevorstellungen zunichte machte, ermöglichte er mir, intensiv nachzudenken und gleichzeitig Gedichte zu schreiben. Er half mir, sowohl für die Auferstehung zu argumentieren, als auch Lieder für Christus zu komponieren. Nicht nur ein Argument niederzuschmettern, sondern auch einen Freund zu umarmen, eine Definition zu fordern und genauso eine Metapher zu benutzen. Lewis half mir, die Echtheit und Wirklichkeit der Dinge zu verstehen. Ich kann gar nicht sagen, wie wertvoll dies für mich ist. Beim Aufwachen die Festigkeit der Matratze und die Wärme der Sonnenstrahlen zu spüren, das Ticken der Uhr zu hören, sich der bloßen Existenz der Dinge bewusst zu sein, des Charakteristischen, wie er es nennt. Er verhalf mir zu einem lebendigeren Leben und ließ mich erkennen, was in der Welt war. Dinge, für die wir einen hohen Preis zahlen würden, nur um sie haben zu können, die wir jedoch ignorieren, wenn wir sie besitzen. Er machte mich für Schönheit empfindsam. Er öffnete mir die Augen für die täglichen Wunder, die zur Anbetung führen. Er rüttelte an meiner schläfrigen Seele und schüttelte mir das kalte Wasser der Realität ins Gesicht, sodass Leben und Gott, Himmel und Hölle mit Herrlichkeit und Schrecken in meine Welt hereinbrachen. Lewis entblößte den intellektuellen Widerstand gegen objektives Sein und gegen objektive Werte als die völlige Torheit, die er in Wirklichkeit war. Die philosophischen Könige meiner Generation standen nackt da und dieser Autor von Kinderbüchern aus Oxford hatte den Mut zu sagen, man kann nicht endlos Dinge durchschauen. Durch sie hindurchzuschauen hat nur Sinn, wenn man durch sie hindurch etwas sieht. Es ist gut, dass ein Fenster durchsichtig ist, weil die Straße oder der Garten dahinter undurchsichtig sind. Wie, wenn man auch durch den Garten hindurchsehen könnte? Es führt zu nichts, die ersten Prinzipien durchschauen zu wollen. Wenn man durch alles hindurchschaut, dann ist alles durchsichtig. Aber eine völlige durchsichtige Welt ist unsichtbar geworden. Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Wie viel mehr könnte ich noch darüber sagen, wie C.S. Lewis die Welt sah und über sie sprach? Er hatte seine Fehler, sogar einige ernstzunehmende, aber ich werde nicht aufhören, Gott für diesen außergewöhnlichen Mann zu danken, der meinen Weg genau im richtigen Augenblick kreuzte. Eine Verlobte ist eine hartnäckige, objektive Tatsache. Es gab noch eine weitere Kraft, die meinen Glauben an die unumstößliche Existenz objektiver Realität festigte. Ihr Name war Noelle Henry. Im Sommer 1966 verliebte ich mich in sie. Wahrscheinlich viel zu früh, es stellte sich aber heraus, dass es in Ordnung war. Ich liebte sie noch immer. Nichts erschüttert eine umherschweifende philosophische Fantasie so sehr wie der Gedanke an eine Frau und an Kinder, für die man sorgen muss. Wir haben im Dezember 1968 geheiratet. Es ist gut, sein Denken auf echte Menschen zu konzentrieren. Ab diesem Moment war jeder Gedanke ein Gedanke in einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Nicht zwar nur eine bloße Vorstellung, sondern hat Auswirkungen auf meine Frau und später auf meine 5 Kinder und die wachsende Anzahl von Enkelkindern. Ich danke Gott für unsere Ehe als kleines Abbild von Christus und der Gemeinde, das ich in den vergangenen Jahrzehnten meines Lebens darstellen durfte. Es gibt Lektionen im Leben, die ich ohne diese Beziehung wahrscheinlich nie gelernt hätte. Ebenso wie es wohl auch Lektionen gibt, die man nur als Single ohne einen Ehepartner lernt. Pfeiferisches Drüsenfieber. Ich danke dir für mein Leben. Im Herbst 1966 grenzte Gott meinen Lebensweg weiter ein. Als er seinen nächsten, entscheidenden Schritt tat, fragte sich Noelle, wo ich war. Das Herbstsemester hatte begonnen und ich war weder in den Vorlesungen noch bei den Gottesdiensten erschienen. Schließlich fand sie mich im Krankenhaus. Dort lag ich 3 Wochen lang mit pfeiferischem Drüsenfieber. Der Lebensplan, dessen ich mir ein paar Monate zuvor so sicher war, löste sich in meinen fiebrigen Händen auf. Im Mai war ich mir noch sicher, dass mein Leben als Arzt am nützlichsten sein würde. Ich liebte Biologie und den Gedanken, Menschen zu heilen. Endlich wusste ich, was ich studieren sollte. Im Sommer besuchte ich deshalb noch einen allgemeinen Chemiekurs, um im Herbst dann gleich organische Chemie belegen zu können. Durch meine Krankheit hatte ich nun 3 Wochen lang organische Chemie versäumt. Das war nicht mehr aufzuholen. Viel wichtiger war jedoch etwas anderes. Im Krankenhaus hörte ich jeden Morgen auf WETN, dem College-Radiosender, die Predigten von Harold John Okenga, dem damaligen Pastor der Park Street Church in Boston. Nie zuvor hatte ich jemanden die Bibel so auslegen gehört. Plötzlich konzentrierte sich die herrliche Objektivität aller Wirklichkeit für mich auf das Wort Gottes. Dort lag ich und fühlte mich, als wachte ich von einem Traum auf. Endlich erwacht, wusste ich nun, was ich zu tun hatte. Als Noelle mich besuchte, fragte ich sie, was hältst du davon, wenn ich Theologie studieren würde, anstatt eine medizinische Laufbahn einzuschlagen? Wie jedes andere Mal, wenn ich in all den Jahren eine ähnliche Frage stellte, war ihre Antwort, wenn das Gottes Weg mit dir ist, dann gehe ich mit. Seit diesem Augenblick habe ich nie an meiner Berufung gezweifelt.